Meine Eltern haben mir eine Geschichte erzählt, wobei ein Pastor einen Traum hatte. Im Traum hatte er gesehen, wie zwei Krone vom Himmel auf seine Gemeinde herabkamen. Eine große Krone und eine kleine Krone. Und der Pastor überlegte sich, für wen könnte diese Kronen sein? Nun, für die große Krone hatte er nicht lange überlegen müssen. Offensichtlich war das für ihn. Keiner machte mehr in der Gemeinde als er. Er fragte sich nur, wer die andere, die kleinere Krone, bekommen soll. Und während er dachte, kamen die Kronen immer näher. Und zu seiner Überraschung landete die kleine Krone auf seinem Kopf. Die große Krone landete auf einer unscheinbaren alten Frau, die nur dafür bekannt war, dass sie treu und ohne Unterlass für die Gemeinde gebetet hat. Der Pastor dachte offensichtlich zu viel von sich selbst, zu wenig über anderen in seiner Gemeinde. Und auch die Jünger in unserer heutigen Predigtstelle tun das. Sie kämpfen zu Ungunsten der anderen Jünger um den Ehrenplatz. Sie verachten andere, die nicht mit ihnen unterwegs sind. Und deshalb stehen sie auch in Gefahr, einen echten Anstoß für Menschen zu sein, die an Jesus glauben. Diese drei Punkte sind die drei Punkte unserer Predigt heute. Also ich habe den ersten Punkt genannt, ich, der Größte. Das sind Verse 30 bis 37. Zweiter Punkt, wir, die Echten, 38 bis 41. Und dann der letzte Punkt, du, ein Hindernis, 42 bis 50. Ich, der Größte. Jesus und seine Jünger sind wieder unterwegs und durchkreuzen Galiläa. Das lesen wir gleich im Vers 30. Er befindet sich auf dem Weg vom Norden nach Süden. Also er war ganz im Norden bei Caesarea Philippi und er ist jetzt auf dem Weg nach Süden, nach Jerusalem, wo er eben das vollbringen wird, wozu er gekommen ist. Er wird sterben. Deshalb will Jesus sich eine Zeit lang intensiv seinen Jüngern widmen. Er will ihnen klar machen, was ihm bevorsteht und auch ihnen in gewissem Maßen. Vers 31. Nun, das hatten sie vor einigen Tagen in Caesarea Philippi nicht verstanden. Also in Kapitel 8 haben wir davon gelesen. Und sie haben Jesus sogar vehement widersprochen. Die haben gesagt: Jesus, wie kannst du das sagen? Du bist doch der Christus, du bist der Messias. Was ist los mit dir? Hier ist es nur ein bisschen besser geworden, zumindest dieses Mal widersprechen sie ihm nicht. Aber nach wie vor verstehen sie nicht, was das sein soll, Vers 33. Ja, der Gedanke von einem leidenden und sterbenden Messias, der König sein soll, das ist einfach ihnen zu fremd. Und dann noch mit dieser vorzeitigen Auferstehung, worüber Jesus redet. Das wäre auch für den Juden fremd. Sie hatten schon die Vorstellung, eine zukünftige Auferstehung für alle. Aber dass Jesus gleich stirbt und dann aufersteht, komisch. Aber anstatt Jesus zu fragen, haben sie Angst davor. Vielleicht ahnen sie, dass sie es eigentlich langsam hätten verstehen sollen. Vielleicht ist es auch Angst vor Jesu Reaktion. Wie dem auch sei, scheint das aber ihnen nicht so sehr zu beschäftigen als eine andere, viel, viel wichtigere Frage. Ihr könnt die Szene ein bisschen vorstellen. Jesus geht ihnen auf dem Weg vor und er hört hinter ihm lautes Flüstern. Die Jünger debattieren heftig unter sich. Und nicht über seinen Tod und Auferstehen, über diese andere wichtige Frage. Und dann, wenn sie ins Haus kommen, fragt er sie, worüber habt ihr diskutiert? In Vers 33. Und sie schweigen. Ja? Es ist ihnen eigentlich peinlich. Und was ist diese große Frage, die sie hatten? Wer ist der Größte? Wer ist der wichtigste Jünger unter uns? Ja, stellt euch vor, Jesus lehrt sie im Intensivkurs, dass sein Weg der Weg vom Leid, von Schmerzen, von Tod ist und dann erst die Herrlichkeit. Wie reagieren die Jünger drauf? Ah, okay. Aber wer ist der Größte unter uns? Ja, vielleicht Petrus. Ich bin Jesus am nächsten. Schau, der nimmt mich überall privat. Oder Jakobus und Johannes. Pff, das tut er mit uns auch. Wir sind mindestens so wichtig. Und zumindest hat er uns nicht als Satan benannt. Oder Andreas. Ich bin der Erste, der ihm nachgefolgt bin. Und Philippus. Aber dich hat er nicht ausdrücklich berufen, mich aber schon. Matthäus, ja, mich auch. Und so ging wohl die Diskussion. Wie peinlich. Aber lass uns nicht so schnell auf sie herabschauen. Ja, Hand aufs Herz. Wer unter uns kann sagen, dass er oder sie nicht von dieser Art von Gedanken betroffen ist? Überlegt euch mal, für einen kurzen Moment, was ist dein Idealbild, also wenn du deine Augen jetzt schließen würdest, was wäre so dein Idealbild von dir selbst in der Firma oder in der Schule, wo du bist, oder in der Uni? Wie viele könnten ehrlich sagen, sie sind genau zufrieden mit dem Platz und der Anerkennung, den sie jetzt haben? Wie viele von uns könnten das sagen? Diese Art von Gedanke betrifft uns auch. Das ist in unserer Natur drin. Ja, das kennen wir schon von klein auf. Ja? Ich möchte der Erste sein, ich möchte der Erste, ich möchte das zuerst. Deshalb ist das, was Jesus als Nächstes sagt, so gegenkulturell und auch gegen unser Naturell. Im Reich Gottes gilt das Gegenteil. Der Erste zu sein, heißt den letzten Platz einzunehmen, Vers 35. Der Größte zu sein, heißt den Platz des Tischdieners einzunehmen. Neulich hat mir jemand erzählt von einer Erfahrung, die er gemacht hat, als er zu einer indischen Familie zum Essen eingeladen wurde. Er erzählte mir, also der war deutsch, er erzählte mir, dass nur er und seine Frau, also die Gäste, am Tisch saßen. Die indische Familie, die sie eingeladen haben, sind die ganze Zeit am Rande gestanden. Ja, buchstäblich warteten sie auf sie, wie Kellner. Sie bedienten sie die ganze Zeit, während sie aßen. Und sie selber aßen nicht, also die Gastgeber. Das war für meinen deutschen Freund sehr befremdlich. Das ist übrigens normal in Indien und in Gastgeberkulturen ist das gar nicht so befremdlich. Aber für meinen deutschen Freund war das sehr befremdlich. Denn das fühlte sich für ihn persönlich, als wäre er als Gast wichtiger als der Gastgeber. Aber genau das wollen die indischen Gastgeber fühlen lassen, ja, in dem Moment. Das ist das Ziel. Wir in Deutschland sehen das als befremdlich an, weil wir, wenn wir selber Gastgeber sind, uns nicht unbedingt als die Diener unserer Gäste sehen wollen. Ne? Das sieht für uns wie Erniedrigung aus. Das finden wir nicht so attraktiv. Aber genau dazu ruft uns Jesus auf, uns zu erniedrigen, uns hinter anzustellen, zu dienen. Und hier ist die besondere Herausforderung für uns, nicht nur beim Gas geben, sondern immer. Unser ganzes Leben genauso über uns selbst denken. Und Jesus geht weiter. Und gibt den Jüngern ein weiteres Bild. Er nimmt ein Kind in die Arme, das zu der Zeit im Raum war, in Vers 36. Und damals hatten Kinder kein gesellschaftliches Ansehen. Sich mit Kindern zu assoziieren, brachte keine Anerkennungspunkte. Und es war keine ehrenswerte Arbeit, sich um die Kinder zu kümmern, Zeit mit ihnen zu verbringen und so weiter. Es war notwendig, es war wichtig, aber nicht so ehrenwert. Jesus sagt aber, nehmt solche auf. Nehmt Kinder auf, liebt und achtet sie. Denn das ist eben ein Maßstab dafür, oder ein Maß dafür, ob du Jesus und infolgedessen Gott angenommen hast. Ja, hast du das gehört, was er sagt in Vers 37? Jesus sagt, ein Indiz dessen, dass du Jesus und Gott aufgenommen hast, ist, dass dir die Kleinsten und Unwichtigsten in der Gesellschaft wichtig werden, dass sie dir wichtig werden. Und so, während die Welt wissen will, welche wichtigen Menschen kennst du, Jesus und Gott will wissen, welchen kleinen und unbedeutenden Menschen dienst du. Und an dieser Stelle möchte ich Väter und Mütter, auch Kindergottesdienstmitarbeiter unter uns und sonst wen ansprechen, die sich Zeit für Kinder nehmen. Heutzutage wie damals kriegt man wenig Ansehen dafür. Ja, keiner wird berühmt, weil sie Kinder erzogen haben. Man sieht das zwar als eine Notwendigkeit, aber man bekommt keine große Anerkennung. Jesus sieht es anders. Er sagt euch, was ihr für Kinder macht, ist sehr, sehr wertvoll. Es ist Gott wohlgefällig. Ihr Lieben, uns zu erniedrigen, Diener alle zu sein, Zeit für die kleinen und unbedeutenden Menschen zu nehmen, wenn wir ehrlich sind, klingt das alles nicht so attraktiv. Aber bedenkt diese drei Dinge, die Jesus uns hier lehrt. Erstens, wenn wir Diener alle werden, haben wir Ansehen bei Gott. Nun, was ist besser für uns? Was ist attraktiver? Das Ansehen von Menschen, die so wankelmütig sind und deren Meinung in kürzer Zeit ändern kann und spätestens in ein paar Wochen, Monaten oder Jahren wurscht ist, oder das Ansehen bei Jesus, dem wichtigsten Wesen, das es im Himmel und Erde gibt und die für immer gilt. Was ist besser? Was ist attraktiver? Zweitens, Jesus sagt, wer die Kleinsten aufnimmt, nimmt mich, nimmt den Vater auf. In anderen Worten, Jesus und damit der Vater verbindet auf eine Weise die Gemeinschaft mit ihm mit der Gemeinschaft mit solchen kleinen Menschen. Er sagt in anderen Worten, er kommt im Gesamtpaket mit den kleinen und unbedeutenden Menschen. Ist das nicht anstrebenswert? Wollen wir nicht mehr von Jesus? Letztens und am wichtigsten, Jesus sagt, wenn ihr das tut, ihr folgt mir nach. Denn bedenkt, wer diese Worte sagt. Der ewige Herr der Herrlichkeit, der selber sich erniedrigt hat, der sich entäußert hat, der Diener wurde. Er ließ sich selbst den Menschen überantworten. Ja, das sagt er gleich am Anfang. Dann könnt ihr euch das vorstellen, was für eine Erniedrigung das ist. Der Schöpfer, der das Leben von jedem Mensch geschaffen hat, gegeben hat und der das Leben von jedem Menschen in seiner Hand hält, lässt sich in die Hände der Menschen gegeben werden und ihnen und lässt sie ihn foltern, lässt sie ihn töten. Und warum tat er das? Um uns zu dienen, zu unserer Errettung, damit wir, die an ihn glauben, mit Gott versöhnt werden können. Gott sei Dank wurde Jesus Diener und nahm die Kleinen auf. Preis den Herrn dafür. Also ist im Nachahmen nicht attraktiv? Wir gehen weiter. Die Jünger checken es immer noch nicht ganz. Sie wollen sich noch weiter abheben. Und jetzt nicht in Bezug aufeinander, jetzt in Bezug auf andere, die nicht zu ihrer Gruppe gehört. Deswegen habe ich den zweiten Punkt genannt, wir die Echten. Schaut Vers 38. Ja, sie haben einen Mann gesehen, der Dämonen in Jesu Namen ausgetrieben hat. Und das hat ihnen nicht so gefallen. Vielleicht waren sie etwas gekränkt. Also letzte Woche haben wir davon gehört, dass sie einen Dämon nicht austreiben konnten. Und er tat nämlich, was sie ein paar, Verse davor nicht tun könnten. Aber noch mehr als das, sie suchen als Gruppe jetzt den ersten Platz. Alle anderen müssen entweder sich ihnen anschließen oder sie haben keinen Anteil an Jesus. Das scheint ihre Einstellung hier zu sein. Ja, die Jünger meinen, die echten, die größten, die wichtigen Jünger zu sein. Deshalb haben sie auch quasi wie ein Monopol auf Jesus. Nur sie und Menschen in ihrem Kreis, ja, die uns nachfolgen, ja, Menschen, die wir bestätigen, dürfen im Namen Jesu agieren, so meinen sie. Nun, Jesus weist diese Gedanken zurecht. Er zeigt ihnen erstmals logische Fehldenken auf, Vers 39. Er sagt quasi, wenn dieser Mann in meinem Namen handelt und offensichtlich wirkt der Geist auch durch ihn, dann ist er kein Scharlatan, er ist kein Betrüger. Er meint es ernst, er ehrt meinen Namen. Er ist also ganz offensichtlich nicht gegen uns, sondern für uns. Ja, ihr seid im gleichen Team, liebe Jünger. Widerstrebt ihm nicht. Und dieses Wir gegen alle anderen Gedanken ist eine Gefahr für uns alle. Vor allem, wenn wir gegenüber anderen Christen nicht in allen Sachen einer Meinung sind. Vielleicht trennen wir uns von Menschen, die eine andere Tauftheologie haben. Oder eine andere Meinung über die Endzeit. Oder das Wesen der Gemeinde. Wie soll eine Gemeinde aussehen? Wir meinen, dass nur diejenigen, die uns folgen, die Dinge genauso sehen, wie ich oder wie wir das sehen, sind die wahren oder die besten Christen. Nun, es ist gut und wichtig, in allen diesen Fragen und vielen anderen Fragen, auch zweitrangiger Natur, den Willen Gottes zu forschen und nach bestem Wissen eine Position zu formen. Das ist gut und ich möchte uns auch dazu ermutigen. Es ist auch gut, miteinander um Wahrheit und Wachstum an Erkenntnis zu ringen. Das ist auch gut. Aber lass uns deshalb uns nicht über andere Christen abheben, die nicht in diesen Kernfragen oder die in diesen Nicht-Kernfragen Dinge etwas anders sehen. Ich gebe euch ein Beispiel. Es gab zwei großen Prediger im 18. Jahrhundert in England. Der eine hieß John Wesley und der andere George Whitefield. Die waren richtig groß, sehr bekannt. Und durch sie sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Sie kannten sich und sie haben heftige Debatten miteinander geführt, weil sie in einem besonderen, wichtigen Punkt nicht einer Meinung waren. Whitefield auf der einen Seite betonte Gottes Souveränität in der Errettung von Menschen. Ja, letztlich ist Gott souverän, wen er rettet. John Wesley hielt dagegen an den freien Willen von Menschen fest. Ja, das waren so die zwei Meinungen. Und das sind wichtige Punkte, das sind keine Lappalien. Aber wegen dieser Auseinandersetzung zweifelte ein Anhänger Whitefields, ob Wesley überhaupt Christ war. Er hat mal George Whitefield gefragt, ob er John Wesley eines Tages im Himmel sehen wird. Worauf Whitefield antwortete: Ich befürchte nicht, denn er wird so nah am ewigen Thron sein und wir so weit weg, dass wir von ihm kaum einen Blick erhaschen werden. Wesley zeigte auch seine Wertschätzung für Whitefield, unter anderem, indem er bei der Trauerfeier von Whitefield gepredigt hat. Wesley und Whitefield schätzten einander als Mitstreiter, als Geschwister, trotz ihrer Unterschiede. Sie verstanden, Jesus ist größer als jeder einzelne Christ. Jesus ist größer als jeder einzelne christliche Kreis. Ja, kein Kreis hat mehr Anspruch auf ihn. Keiner darf sich überheben. Wenn wir zu Christus gehören, sind wir im gleichen Team. Aber wie erkennen wir, wer zu Christus gehört? Wie erkennen wir, wer in unserem Team ist? Ich habe einen ganz einfachen Test. Erkennt jemand Jesus als den von Gott gesandten Messias? Und fügt diese Person sich seine Herrschaft, dann ist er oder sie in deinem Team. So einer ist dein Bruder, so einer ist deine Schwester. Ihr seid eins in Christus, ein Leib, eine Familie. Ihr habt einen Vater, ihr werdet eine gemeinsame Zukunft haben. Jesus ist nämlich gekommen, um ein großes Volk zu retten. Sein Reich ist viel größer als die Grenzen unserer einzelnen Gemeinden oder unserer einzelnen christlichen Kreise. Sein Reich wäre ziemlich klein, wenn es sich nur auf Menschen wie uns selbst beschränken würde. Nicht wahr? Preis den Herrn, dass es nicht so ist. Und dass überall Jesus seine Jünger hat. Das macht das Ganze viel spannender, viel schöner, viel größer. Lass uns lernen, uns immer zu freuen, wenn Jesus wirkt. Egal wo er wirkt. Egal durch wen er wirkt. Lass uns nicht neidisch aufeinander sein. Lass uns nicht überheblich sein. Vielleicht eine Frage, die uns prüfen könnte in diesem Stadium unserer Gemeindegründung. Würden wir uns freuen, wenn die Gemeinde der nächste Nachbarort ist, schneller wächst als wir? Das sind Fragen, die wir mitnehmen können. Weil das so ist, sollen wir auch würdigen und ehren alle, die uns im Namen Jesu dienen. Egal wer und egal wie groß dieser Dienst sein soll. Ja, das lehrt uns Jesus im nächsten Vers 41. Er sagt hier, die kleinste Hilfestellung, ja, ein Becher Wasser geben, die kleinste Hilfestellung ist ehrenwert. Putzen wie predigen, Bistro wie beten, Setup wie singen. Wir als Jünger sollen jeden Dienst in Jesu Namen ehren, egal wie groß oder klein. Denn Jesus ehrt jeden Dienst in seinem Namen. Und Kinder, das heißt auch für euch, Jesus ehrt auch euren Dienst. Ja, wenn ihr ihn für ihn, also das, was ihr für ihn macht. Egal wie klein das aussehen kann. Ja, also wenn Peter zum Beispiel uns den Kollektenkorb durchreicht und das für Jesus macht, das wird geehrt von Jesus. Oder wenn der Emil oder die Kleineren, die da draußen sind, Joshua und Owen, uns mit Tragen von Dingen hilft nach dem Gottesdienst, was sie tun. Wenn sie dieses Verständnis bekommen, wir tun das für Jesus, das wird geehrt. Egal wie klein das ist. Wir tun das für Jesus, das ist ehrenwert. Damit drückt Jesus aus, wie jeder seiner Jünger ihm wichtig ist. Egal ob große oder kleine Jünger. Egal ob große oder kleine Dienste. Das bedeutet was für ihn. Und dass jeder seiner Jünger ihm wichtig ist, wird ebenfalls durch den nächsten Abschnitt deutlich. Und das ist eine Warnung für uns. Deswegen habe ich betitelt, du ein Hindernis? Ja, Jesus warnt seine Jünger im Vers 42 davor, anderen Jüngern, auch den kleinsten und den unbedeutendsten unter ihnen, ein Anstoß oder Hindernis zu sein. Ja, das Wort, das hier benutzt wird, kann als Stolperstein verstanden werden, also dieses Anstoß. Das bedeutet, Jüngern Jesu den Weg der Nachfolge zu erschweren. Oder einfacher noch, Jünger Jesu zur Sünde zu veranlassen. Wir sollen aufpassen, dass wir durch unser Verhalten Menschen nicht in die Irre leiten oder zu Fall bringen. Nun, wie könnte das aussehen? Durch Stolz und Überheblichkeit können wir Jünger Jesu ausschließen und verachten, was wiederum kleine, schwache oder unsichere Menschen im Glauben richtig verunsichern kann. Ja, denn sie schließen darauf zurück, dass Jesus genauso über sie denken. Oder wir zeigen mit unserem schlechten Vorbild ein falsches Bild von Jesus, mit der Folge, dass die schwächeren oder die unreiferen Christen das nachahmen. Oder die andere Folge kann sein, dass sie Jesus weniger attraktiver finden, weil sie denken, Jesus ist auch so. Um das zu illustrieren, nehme ich zwei Beispiele aus allgemeinem Leben. Wenn Christen zum Beispiel unzüchtig leben oder Steuer hinterziehen, dann kommt ein frisch bekehrter Christ und sieht das. Und er zieht einen von zwei Schlussfolgerungen. Jesus nachfolgen heißt, ich kann weiter rumschlafen. Ich kann die Regierung berauben. Oder die andere Schlussfolgerung. Christen sehen nicht wirklich anders aus als die Menschen, die ich sonst kenne. Jesus hat scheinbar keine große Auswirkung auf sie. Das ist zu Fall bringen. Das ist ein Anstoß sein. Das ist ein Hindernis für die Kleinen zu sein. Und das ist sehr ernst. Schau, was für ein dramatisches Bild Jesus hier benutzt. Die Person ist verdammt, die das erlebt. Das ist sehr schockierend, dieses Bild, ne? Kein Weg zurück. Jesus nimmt das sehr ernst. Und das führt Jesus zum nächsten Punkt ab Vers 43. Er sagt damit, wenn dein Verhalten so schwere Konsequenzen haben kann für andere und auch für dich selbst, sei radikal im Kampf gegen die Sünde. Und Jesus benutzt hier drei Parallelaussagen. Ja, also der sagt das Gleiche in Bezug auf die Hände, die Füße, die Augen. Also was du mit den Händen tust, wohin du mit den Füßen gehst und was du mit den Augen begehrst, das kann dich alles zum Stolpern bringen. Also wenn die Hände, die Füße und die Augen dich verleiten, besser sie abzuhauen, als dass sie dich in die Sünde führen. Eine kurze Frage. Lehrt Jesus hier Verstümmelung? Nein. Ja, das wäre Jesus und seiner jüdischen Welt sehr fremd. Und übrigens, das Gesetz Gottes verbietet sogar Einschnitte am Körper. Was Jesus hier tut, ist offensichtlich ein rhetorisches Stilmittel zu gebrauchen, ein überspitztes Bild. Jesus sagt damit, wir sollen konsequent und radikal mit der Sünde umgehen, auch wenn es schmerzt. Das ist, was er meint. Denn die Konsequenzen davon, Sünde in unserem Leben ungebändigt zu lassen, freien Lauf zu geben, sind fatal. Dreimal betont Jesus das in Vers 43, 45 und 47. Sünde führt in die Hölle. Und dann noch im Vers 48 zitiert er aus Jesaja 66, 24. Da haben wir ein Bild davon, wie verheerend und dauerhaft Gottes Gericht über diejenigen ist, die von ihm abgefallen sind. Das könnt ihr später nachlesen. Ende von Jesaja 66. Ja, da wird das Gericht Gottes beschrieben und es werden diese Worte benutzt. Und wir reden nicht gerne über die Hölle. Es ist nicht nur unangenehm, aber heutzutage glauben viele Menschen gar nicht mehr daran. Aber die Hölle ist real. Und die Hölle ist schlimm. Bedenkt, wenn der liebevollste Mensch, also wenn Jesus Christus selbst so eindrücklich über Hölle redet, dann muss es ernst sein. Und wir sollen es ernst nehmen. Und deshalb sagte der Puritaner John Owen sehr prägnant: Tötet die Sünde, sonst wird sie dich töten. Also denkt über folgende Fragen diese Woche nach. In welchen Bereichen in meinem Leben gehe ich aktuell zu leichtfertig mit der Sünde um? Und in welchem Bereich stehe ich in Gefahr, durch sündhaftes Verhalten andere Jünger Jesu zu verführen? Jesus endet diese Warnpassage mit einem letzten Bild, dem Salz, Vers 49 und 50. Es ist schwierig zu verstehen, was er damit genau meint, und es gibt unterschiedliche Interpretationen. Die Schlachterübersetzung, die wir benutzen, folgt manchen Handschriften mit dem Zusatz: Jedes Opfer wird mit Salz gesalzen. Nun, nicht alle Handschriften beinhalten diesen Zusatz, aber es ist so oder so gut möglich, dass hier die Verbindung zu den Opfern im Alten Testament hergestellt werden. Die Opfer im Alten Testament wurden eben immer mit Salz gestreut, sonst durften sie nicht an Gott gebracht werden. Ja. Salz machten scheinbar die Opfergaben annehmbar vor Gott. Ohne Salz waren sie nichts wert. Übertragen hat es also scheinbar zum einen mit einer Lebensweise zu tun, die Gott wohlgefällig ist. Denn Paulus sagt von Christen, dass ihr Leben ein Opfer sein soll. Ne? Ein heiliges Opfer. Ein Gott wohlgefälliges Opfer sein soll. Das heißt, es scheint hier zu sein, Jesus sagt, hey, lass euer Lebensweise salzig sein. Gott wohlgefällig. Und wie tun Jünger das? Wenn Jünger ihr Leben in Dankbarkeit und Liebe für den Herrn führen, ja, das wird sichtbar. Sie nehmen den Kampf gegen die Sünde auf, sie streben danach, Frieden miteinander zu haben, einander zu dienen und sich nicht zu überheben. Ja, das ist ein gesalztes Leben. Andernfalls hätten wir ein scheinheiliges Leben. Ja, das ist, wenn Jünger Dinge nicht wirklich aus Liebe zu dem Herrn tun, sondern nur zur Show. Ja, das ist wie nicht salziges Leben. Ja, also du hast salziges Leben auf der einen Seite, Jünger, die leben, wie es Gott gefällt, und andererseits hast du nicht salziges Leben, Jünger, die nur das so tun, also ein scheinheiliges Leben. Und diese verführen andere und lassen sich verführen. So ein Leben ist nichts wert. Das wird verbrannt. Und wenn man darauf zurückschließt, auf die Person, das zeigt, diese Person ist kein echter Jünger Jesu. Nun, ihr Lieben, das sind harte, herausfordernde Worte. Die Frage stellt sich, wer von uns kann so leben, dass sein Leben immer gesalzt ist? Tun wir uns nicht alle damit schwer? Stolpern wir nicht oft? Absolut. Was bedeutet dann das? Sollen wir uns verzweifeln, weil wir das nicht auf die Reihe kriegen? Nein, denn Jesus ist gekommen als das perfekte, makellose Opfer. Jesus war perfekt gesalzt. Er war gottgefällig in allem, was er getan hat, und er wurde angenommen von Gott. Wenn wir Jesus nachfolgen, rechnet Gott sein Opfer uns zu. Ja, die Gerechtigkeit Jesu wird unsere Gerechtigkeit. Dadurch haben wir das Salz in uns schlechthin. Wenn wir mit ihm durch den Glauben vereint sind, sind wir also von Gott als ein wohlgefälliges Opfer angenommen. Denn wir sind in Jesus Christus gesalzt. Der Aufruf also, Salz in uns selbst zu haben, ist erst einmal den Aufruf, Jesus als Retter und Herrn anzunehmen. Hast du das schon getan, lieber Gast, liebe Besucher? Das ist das Wichtigste. Lass dich salzen durch das Annehmen von Jesus Christus, von Jesus Opfer am Kreuz. Und wenn du das tust, oder wenn du das schon getan hast, darfst du noch mehr Salz erwarten. Ja, Gott schenkt uns nämlich seinen Heiligen Geist, durch den Jesus Christus immer mehr Gestalt in uns nimmt. Und das bedeutet, er verändert uns immer mehr in seinem Ebenbild. Also werden wir immer weiter gesalzt. Unser Leben wird immer mehr zu einem Gott wohlgefälligen Opfer. Ihr seht, ihr Lieben, Gott sorgt für das Salz, den ihr braucht. Einmal durch Jesus Christus und das, was er für uns gemacht hat. Und dann weiter, wenn wir an Jesus glauben, durch seinen Heiligen Geist. Lasst euch also fröhlich salzen. Und dann lasst euch auch als Salzstreuer gebrauchen im Leben von deinen Glaubensgeschwistern. Das heißt, lass uns daran beteiligt sein, dass unsere Glaubensgeschwister auf dem Glaubensweg nicht stolpern, sondern noch schneller vorankommen. Das wäre ein wunderbarer Dienst an unsere Geschwister. Das wäre Christus ähnlich. Das wäre Gott wohlgefällig. Und er kann uns dabei helfen. Und dafür möchte ich beten.